Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie sehen zwar nicht, was wir hier sehen, und Sie riechen bestimmt auch nicht, dass es hier schön moosig und nach Erde riecht. Aber vielleicht können Sie schon hören, wo wir heute sind. Wir haben nämlich so viele Waldbücher in unserer Redaktion entdeckt, dass wir gedacht haben, wir gehen einfach mal in den Wald raus und probieren mal aus, ob man nicht von da auch eine Sendung machen kann. Und da sind einige Gäste bei mir aus unserer Redaktion. Kim Kindermann, die hat einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht. Und bei mir ist Moritz Schmid, der hat ein Pilzbuch, Into the Woods heißt es, geschrieben. Und Petra Ahne, die sich mit Hütten beschäftigt hat und auch selbst Hüttenbesitzerin ist. Herzlich willkommen erstmal alle hier.
Hallo.
Hallo.
Ja, und bevor wir versuchen, eine Hütte zu bauen, vielleicht können wir ja auch mal machen, brauchen wir da eigentlich Werkzeug dazu, Frau Ahne?
Wir wahrscheinlich schon, aber es gab auch Hüttenbauer, zum Beispiel in Amerika, im 18., 19. Jahrhundert, die wahrscheinlich einen ähnlichen Blick vielleicht hatten, so die Siedler, als wir jetzt hier, auf viele Kiefern. Die haben das doch tatsächlich auch geschafft, aus diesen grob behauenen Stämmen, die haben die einfach gestapelt, und weil die hatten ja auch nichts, die sind da mit den Schiffen gekommen, und waren dann relativ ohne Material, auch ohne Glas. Und die haben es geschafft, einfach das zu stapeln, dann Fenster reinschneiden und fertig war die Hütte. Aber natürlich auch relativ unkomfortabel.
So, ist hier doch ein bisschen unwegsamer als im Studio. Wir sind nämlich heute im Wald, ich habe es ja schon gesagt. Und mit mir sind Petra Ahne, Kim Kindermann und Moritz Schmid. Und bevor wir jetzt in die Hütte gehen und Pilze braten können, müssen wir erstmal welche finden. Ich habe hier mein Pilzmesser dabei. Ist das in Ordnung?
Ja, das ist in Ordnung. Da ist eine Bürste dran, das ist schon mal gut. Damit kann man die Pilze im Wald putzen und Nadeln und Sand im Wald lassen. Und das ist schön handlich und klein. Ist gut.
Petra, Anne, sammeln Sie auch Pilze, wenn Sie in der Hütte sind? Also natürlich nicht in der Hütte, da gibt es zwar auch Pilze, aber die will man ja nicht sammeln. Aber gibt es da drumherum?
Ich lasse sammeln und kaufe sie dann. Nee, ich wüsste nicht, wie man den richtigen vom falschen Pilz unterscheidet. Aber vielleicht lerne ich das ja heute.
Unbedingt.
Ist das nicht? Ich habe ja ein Buch dabei.
Ja, nicht mal eins. Ich habe hier auch
meine
Ollenbücher dabei. Und da hat sich die Ästhetik doch ganz schön verändert. Ne? Hier steht nur Pilze essbar oder giftig. Mhm. Und bei Ihnen, Herr Schmid, haben wir irgendwie ganz tolle Fotos aus dem Wald. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Lifestyle-Buch, oder?
Ja, mittlerweile kommt es wieder im Lifestyle an. Und die alten Sachen werden wieder modern. Ne? Genau.
Aber Sie waren schon immer Pilzesammler.
Ich war schon, seit ich denken kann, Pilzesammler. Ja, ich bin als kleines Kind mit meiner Mutter immer in den Wald gegangen. Die hat mir das so ein bisschen gezeigt. Damals gab es noch die goldene Regel, alles mit Schwamm drunter kann man essen und alles mit Lamellen ist giftig.
So passt ja auch so mehr oder weniger.
Ganz grob.
Wir können ja mal gucken, wie es aussieht, ob man heute wohl was finden wird. Ja, hat ja das geregnet?
Genau, vor 5 Tagen hat es geregnet. Richtig doll. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. So ein Pilz, der braucht ein paar Tage, um zu wachsen, aber das müsste jetzt langsam losgehen.
Aber hier ist der Boden auch nicht so ideal, finde ich, jetzt für Pilze. Ne?
Das könnte ein bisschen moosiger sein. Es kommt natürlich auch darauf an, was wir für Pilze suchen. Also wenn wir jetzt Maronen suchen, dann brauchen wir Moos, bei Steinpilzen nicht unbedingt. Da gehen auch sandige Flächen ganz gut. Hm. Insofern, ich glaube, das ist hier ein sehr sandiger Boden. Ist das gar nicht so verkehrt. Ehrlich gesagt.
Oh, ich fand jetzt interessant, dass Sie, Frau Ahne, gleich meinte, ja, da muss man ja aufpassen. Das hört man ja immer wieder irgendwie, dass die Leute gleich ganz entsetzt sind, wenn ich erzähle, ich gehe auch schon eigentlich seit meiner Kindheit Pilze sammeln. Ja, was, kann man sich ja vergiften. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer, die auseinanderzuhalten.
Es gibt natürlich Pilze, die sind relativ einfach zu bestimmen und haben auch keine giftigen Doppelgänger. Die sind auch in meinem Buch beschrieben. Also das ist so idiotensicher, sage ich mal. Dann gibt es aber auch Pilze, die haben giftige Doppelgänger. So wie zum Beispiel der gemeine Pfifferling. Da gibt es jetzt einen Pilz, den Ölbaumpilz. Der kommt so aus den südlichen Gefilden immer mehr nach Norden. Und der ist zum Beispiel schwer giftig. Also da kann man dann auch dran sterben. Insofern sollte man immer auf Nummer sicher gehen und dann lieber den Experten dazu ziehen, bevor man irgendwas isst.
Was haben Sie denn, was suchen Sie denn noch so im Wald außer Pilzen?
Na, ich suche vor allen Dingen meine Ruhe und mein persönliches Glück. Also ich gehe nicht nur in den Wald, um Pilze zu sammeln, sondern auch vor allen Dingen, um der Stadt zu entfliehen und ein bisschen runterzukommen. Ja, das ist so meine Intention dahinter. Genau.
Kim, haben Sie denn irgendwie gemerkt, dass die Leute im Wald, was sie da eigentlich suchen, wenn man jetzt mal so über die aktuellen Bücher guckt, da hat man doch bestimmt sofort irgendeinen Eindruck, dass da irgendeine Art von Sinnsuche dahinter steckt.
Ja klar, also wir Waldbaden, wir haben auf dem Weg, als wir hierher spaziert sind zu unserem Sendeplatz, haben wir hier auch schon drüber geredet, was das für Bücher mittlerweile gibt. Also ich habe jetzt mal geguckt, nur in diesem Jahr, 19 sind 41 Bücher nur zum Thema Waldbaden erschienen, was eigentlich zeigt, was das für ein Themenspektrum alleine dieses Thema hat. Und insgesamt, wenn man eingibt, Baum, Natur, Wald, findet man 1500 Bücher. Also riesen Thema. Ich finde, es gibt so, wenn ich einen kleinen Überblick geben kann, was wir haben.
Die doch irgendwo hier auch im Moos versteckt oder wo sind die jetzt? Haben sich verselbstständigt.
Haben sich, wenn man so einen Überblick macht, dann gibt es, ich fand so drei Themenbereiche. Dann gibt es nämlich einmal diese Bücher, die allgemein eben reden über den Wald. Also was macht der Wald mit uns? Wo stehen wir im Wald? Was ist der Wald wichtig für uns? Und dann gibt es natürlich, an dem kommen wir nicht vorbei, Peter Wohlleben, der das Thema ja ganz ehrlich auch so breitenwirksam aufbereitet hat, dass, glaube ich, jeder mittlerweile ihn kennt. Der schafft es ja immer wieder, so Anekdoten und Wissenschaftlichkeit so richtig schön zusammen, knackig zusammenzumachen mit seinen persönlichen Geschichten, sodass das eine ganz breite Leserschaft erreicht. Steht seit seinem ersten Buch immer auf den Bestsellerlisten. Wer den jetzt aber gerade mal satt hat und sagt, ach, nicht schon wieder Herr Wohlleben, der kann tatsächlich, wie ich finde, ganz großartig Erwin Thoma lesen. Ist auch ein Förster, ein Österreicher für Sie.
Genau,
Andrea Große, Österreicher Liebhaberin. Und der zeigt nämlich Strategien der Natur und erzählt so ein bisschen, was macht den Wald aus und warum ist der Wald gesund für uns? Und der Wald ist nämlich nicht nur gesund für uns, weil wir hier tolle Düfte einatmen, wie wir jetzt ja gerade auch schon festgestellt haben, als wir ein paar Meter gegangen sind, hat es ja schon gleich klasse gerochen, sondern der erzählt eben auch, wie wirken die Blätter auf uns, wie wirkt das Ganze zusammen. Und ich fand, der hat wirklich das gemacht, was Peter Wohlleben nicht macht. Der hat nämlich Chemie und Biologie so richtig zum Anfassen erklärt. Also einfach, wie funktioniert Photosynthese und was hat das für uns auch wieder für eine Wirkung? Ganz, ganz tolles Buch. Und dann gibt es noch Hans-Jürgen Küster, der hat wirklich ein kleines Bändchen geschrieben, überblicksartige Kulturgeschichte, was ist der Wald? Und der zeigt eben, was wir jetzt vielleicht gerade als Wald bezeichnen, das war vor 200 Jahren total anders und das ist in 200 Jahren wieder anders. Und Wald ist einfach eine ständige Veränderung unterworfen und zwar gerade wegen uns Menschen. Also das, finde ich, sind so zwei Bücher, die mal ganz, oder drei Bücher, die eben ganz gut zeigen, was hier gerade thematisch in diesem allgemeinen, wenn man erstmal Wald eingibt, Bereich sich so tummelt.
Und Wald ist ja auch was Ambivalentes durchaus. Also Wald hat ja einerseits dieses Romantische, da haben wir diese Tradition mit der Literatur, aber Wald hat auch was Unheimliches, wenn man an die ganzen Märchen denkt, wo Kinder im Wald ausgesetzt werden. Und da bietet ja dann die Hütte Schutz. Aber auch die kann ja von der bösen Hexe bewohnt sein, oder Petra Arne?
Genau, dann steht sie meistens im Wald. Also die Hütte hat ja wie der Wald eigentlich so zwei Seiten. Die kann sowas Einladendes, Heimeliges haben. Sie kann aber auch was Unheimliches haben, weil sie ist ja außerhalb des Ortes, der Stadt, der Gesellschaft. Sie ist weggerückt und da fragt man natürlich, warum hat der Bewohner das gemacht? Warum will der weg? Hat der was zu verbergen? Ist der irgendwie komisch drauf? Und da kann das so schnell kippen in das Gruselige. Und deswegen sind die Hütten, die im, vor allem in den Märchen im Wald stehen, auch meistens so eher gruselige Orte und von Hexen bewohnt. Das ist auch interessant, weil die Frauen, die ja so generell nicht als Hüttenbewohner auftauchen in der Literatur, das sind meistens Männer. Und wenn es Frauen sind, dann sind es meistens Hexen.
Aber wir haben hier schon Ansätze von Hütten gesehen, die offenbar Kinder bauen. Die sind natürlich gar nicht gruselig. Da können wir ja jetzt mal hingehen. Vielleicht bauen wir auch eine Hütte. Und Herr Schmid sucht derweil weiter Pilze, weil unser Picknickkorb, ich gucke noch mal, ist immer noch leer.
Okay, ich gebe Gas.
Aber wenn man sich heute eine Hütte baut, wie Sie das ja auch gemacht haben, ist das nicht auch so ein bisschen anachronistisch eigentlich? Wir könnten ja auch komfortabler leben am Wochenende als auf 34 Quadratmetern oder noch kleiner in so einer Hütte.
Ja gut, komfortabel lebe ich ja zum Beispiel in Berlin in einer Stadtwohnung mit ausreichend Platz. Und deswegen, also die meisten Menschen, die sich jetzt eine Hütte bauen, was ja gerade tatsächlich ein bisschen in Mode ist, die ziehen da ja nicht hin, sondern es ist so die Zweitbehausung. In dem Sinne ist es extrem komfortabel, denn man hat plötzlich zwei.
Wo ist denn deine Hütte?
Die ist in Brandenburg, ja. So ein klassisches Stündchen entfernt, so wo sich jeder sein Wochenenddomizil sucht. Es ist so Richtung Nordosten, ja. So Richtung, stark Richtung Polen.
Jo.
Also wenn man sehen will, wie ihre Hütte aussieht übrigens, die findet man auch im Buch. Ich habe nämlich ihr Buch auch gelesen und habe natürlich auch wissen wollen, wie sieht denn die jetzt aus? Ja. Und war total froh, dass hinten drin das Foto ist.
Ja, kleines für den Hund von Frau Arne gefällt es auch im Wald. Der hat gerade sich hier gefreut.
Dem Hund gefällt es auch,
auf jeden Fall. Herr Schmid, wollen Sie auch eigentlich gerne eine Hütte haben oder haben Sie schon eine?
Ich dachte, ob ich jetzt einen Hund haben will. Ich habe tatsächlich sowas Ähnliches. Ich habe eine Datsche, die ist aber nicht im Wald, sondern am Müggelsee. Und die Vorzüge sind natürlich ähnlich. Also raus aus der Stadt, rein in die Natur. Ich habe da halt noch das Wasserfeature, was ganz schön ist. Also im Sommer kann man da schön Boot fahren und schwimmen gehen und so weiter. Und abends kann ich mir dann Feuer anmachen und mit meiner Tochter Stockbrot essen und so. Deswegen, doch, das ist sehr essentiell, dass ich auch raus aus der Stadt komme.
Ist das nicht überhaupt eher ein Männerding, Hütten? Hütten bauen?
Ist ja, so? Also wenn man sich so durch die Literaturgeschichte liest oder überhaupt sich beschäftigt mit dem Thema, echte und erfundene Hüttenbewohner, das sind tatsächlich meistens Männer. Aber was sagt uns das? Er hat irgendwie nichts anderes, als sagt jetzt mehr über das Männerbild aus, dass anscheinend so ein Hüttenleben wohl sich mehr vereinbaren lässt mit Dingen, die man mit dem Mannsein verbunden hat. Ne? So eine Konfrontation mit der Natur und sich selber, so eine Entgrenzung und so eine gewisse Härte. Und deswegen gibt es tatsächlich ziemlich viele Hütten, männliche Hüttenbewohner, so quer durch die Geschichte.
Und der baut dann für die Frau eine Hütte, der Mann.
Weil sie das damit sie da lesen kann. Gebaut. Ja, so ging's los.
Damit
ja.
sie dann die Bücher lesen kann, die Kim Kindermann für uns gesichtet hat.
Ja, und was ja auch wieder zeigt, wie Mensch Wald beeinflusst. Ne? Sie haben es ja gerade am Anfang gesagt, Frau Anne, dieses Umbauen des Waldes, das passiert ja durch Hüttenbauen natürlich. Also, dass Wald immer kleiner geworden ist in all unseren Jahrzehnten, die es den Menschen und Jahrhunderten, die es den Menschen auch gibt, hat der Wald sich ja verändert, einfach durch uns. Und das finde ich, das macht eben nochmal, ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, das Buch Der Wald von dem Hans-Jörg Küster, der das eben nochmal so erzählt, dass Wald eben durch Bewirtschaftung sich auch dauernd verändert und dass wir da eben auch hingucken müssen, was der Wald wieder macht.
Es gibt ja auch kaum noch natürliche Wälder eigentlich in Deutschland, also spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, als dann noch viele Wälder abgeholzt wurden und als Reparationszahlungen irgendwie deklariert wurden und dann als Brennholz nach Russland ging. So spätestens seitdem gibt es hier halt keine Urwälder mehr. Also es gibt in Deutschland, ich glaube, einen geschützten Urwald. Ansonsten vielleicht in der Schweiz, in Tschechien und so. Aber es ist ja eigentlich nur noch Forstwirtschaft. Das sind ja eigentlich nur noch Plantagen, wo ein Rohstoff angebaut wird und der dann halt genutzt werden kann. Ne?
Da wie beeinflusst das denn die Pilze eigentlich?
Ja, das beeinflusst die insofern, dass es halt auch nicht mehr so eine Artenvielfalt gibt tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel eine Stelle, ich sage natürlich jetzt nicht wo, aber da ist dann halt auch so eine Fichtenmonokultur und da finde ich eigentlich fast nur Maronen. Halt mal ein paar andere Pilze, die an Baumstumpfen wachsen, aber so das Gros der Pilze sind da Maronen. Und dann habe ich andere Stellen, da ist es dann ähnlich, da habe ich dann nur Steinpilze und so. Also diese ganze Vielfalt, die schrumpft.
Ja. Das finde ich übrigens auch schön, wie immer alle Pilzkenner so ein Geheimnis um ihre Pilzstellen machen. Das ist auch irgendwie so eine eigene Kultur.
Höchstens vererben, aber das beschreibe ich auch in meinem Buch. Der gemeine Pilzsammler ist
gemein
und illoyal und möchte nichts teilen.
Aber sie zeigen ja auch schöne Rezepte, was man hinterher in der Hütte
gerne,
dann kochen kann aus den Pilzen.
Ich teile gerne meine Funde und koche für Freunde und mache dann halt immer große Dinner für alle, die halt gerade Zeit haben und je nachdem, was ich halt gefunden habe. Bei uns war immer so, 18 Leute haben ins Wohnzimmer gepasst, das war dann die Obergrenze und dann wird spontan rumtelefoniert, wer hat Bock und Zeit und dann gibt es lecker Pilze. Genau, aber meinen Spot würde ich trotzdem nicht verraten. Also ich bin auch echt hart. Also manchmal nehme ich Leute mit, die müssen dann ihr Handy abgeben. Ist so, weil GPS-Daten, da weiß man ja sofort, wo man war.
Wollen wir nochmal ins Lesekörbchen gucken? Ich kann zum Leseblättern hier auch den klassischen Waldgetränk Pfefferminztee anbieten.
Okay, also ich habe ja irgendwie durch meine Bücher, ich hab jetzt leider die Kräuter im Einzelnen vergessen, aber das verraten die Bücher natürlich auch, was man auch aus dem Wald mitnehmen kann und was wir ja auch schon immer mitgenommen haben, also Medizin, Duftstoffe und so weiter. Und wir haben ja eben, ich habe es eben schon mal gesagt, dieses Waldbaden, was ich ja immer so ein bisschen lustig fand, wo ich immer dachte, Waldbaden,
wie... Wir können ja mal einen Baum umarmen überhaupt.
Ja. Aber der ist zu klein. Mach das mal, ja, mach das mal. Während ich hier über die Bücher rede,
Andrea, sprichst du einfach mal. Auch wenn es total lächerlich aussieht, es tut gut, oder?
Herrlich. Mir geht es gleich viel besser.
Es war viel zu kurz.
Ja, eben. Ja,
das wollte ich jetzt gerade sagen.
Vielleicht
das Waldbaden war das viel zu kurz.
Ja, das tut gut.
Weil Waldbaden heißt nämlich, dass man lange etwas macht.
Ja. Ist noch nicht tot, ne?
Nee.
Zum Glück. Aber hat auch einen Borkenkäfer, glaube ich.
Ist noch nicht tot. Aber es hat jetzt wirklich gut getan.
Oder? Mhm. Ja. Finde ich auch.
Waldbaden.
Nee, aber wirklich, Waldbaden ist einfach, das war jetzt wirklich zu kurz, weil das habe ich gelernt. Waldbaden heißt, dass man alles lang machen muss. Und dass man anfangen muss, so ganz bewusst. Eigentlich müssten wir uns jetzt hier auf den Boden setzen und 2 Stunden die Klappe halten.
Ja, es ist ja auch eher was man für sich selber macht und nicht jetzt in einer Gruppe, wo man dann, hey, lass uns mal zusammen einen Baum umarmen. Das ist irgendwie nicht in der Sache. Genau, man möchte ja bei sich selber ankommen.
Und geschrieben ein Buch hat da Dr. Kui Li, hoffe ich, ich spreche den jetzt, oder Qing Li, die wertvolle Medizin des Waldes heißt das. Und der schafft es wirklich über 300 Seiten zu beschreiben, was Waldbaden ist und was er alles macht. Und er hat ganz tolle Bilder auch, sodass beim Angucken ich schon irgendwie mich gleich tiefenentspannter gefühlt habe. Und der beschreibt aber einfach, wie das wirklich geht, wie man sich darauf einlässt, dass man das Licht im Wald anders anguckt, dass man sich auch mal so ganz buddhistisch einlässt auf das, ich gucke mir jetzt mal nur ein Blatt an. Und das gucke ich mir nur an, fasse das an, gucke die Maserung an und werde dadurch wieder eins mit der Welt und der Natur. Und das hat mir super gut gefallen, weil ich mich natürlich dann auch gefragt habe, was ist denn jetzt mit uns Berlinern, die wir keine Hütte in Brandenburg haben oder am Müggelsee, wie können wir denn Bäume anfassen? Und dass er auch sagt, nee, das geht aber auch schon im Park. Gleichzeitig eben aber auch in diese Tradition, das ist nämlich eine japanische Tradition, da wird das schon ganz lange betrieben. Und das erzählt er so schön und so eingängig, dass ich richtig, mit wirklich schönen Bildern, ne? Macht doch Spaß, oder? Schön, sich das anzugucken. Man weiß mittlerweile, dass sobald man im Wald ist, der Blutdruck sich, glaube ich, nach 10 Minuten, ich weiß nicht, in Ihrem Buch kommt das auch vor, wie der sich normalisiert.
Genau, der normalisiert sich und die Antikörper, die werden gestärkt, das ganze Immunsystem wird gestärkt, einfach nur dadurch, dass man im Wald ist und die Luft einatmet und natürlich auch die Augen irgendwie zur Ruhe kommen und so.
Also ist unsere Sendung heute nicht nur interessant, sondern auch noch gesund.
Ja.
Für die sie machen zumindest.
Ja. Wir sind immer noch im Wald mit unseren Gästen, mit Petra Arne, Kim Kindermann und Moritz Schmid. Und was ja auch wichtig ist im Wald, wenn man Pfadfinder war, weiß man, das ist ja Spurenlesen. Hier sehe ich irgendwie so einen Haufen. Ist das schon eine Spur? Wer weiß es?
Ich glaube, das sieht aus wie ein ordentlicher Pferdehaufen.
Da ist vielleicht mein Hund gerade reingetreten.
Ja, hier waren wohl Reiter und haben ein bisschen was zurückgelassen. Schön.
Was gibt es noch für Spuren?
Unsere eigenen.
Unsere eigenen. Genau.
Der Hundespuren. Hundespuren. Ja, sieht man auch natürlich. Ich kriege ja immer ein bisschen Angst, wenn das so im Unterholz so verwühlt ist. Da sitze ich immer noch dieser Mär auf der Wildschweinmutter, die mich dann attackieren kommt.
Ja.
Das habe ich aber jetzt auch gelernt, dass das nicht mehr stimmt.
Nee, ich habe neulich gerade, das ist ganz witzig, ich habe gehört, was soll man machen, wenn ein Wildschwein angreift? Ja, was macht man dann? Man soll, weil die ganz schlecht sehen, am besten einfach stehen bleiben, wenn es auf einen zurennt und im letzten Moment wegspringen. Super, ne? Da hat man richtig Bock drauf. Und ich habe es meiner Freundin erzählt, als wir im Wald unterwegs waren und Murphy's Law, keine 10 Sekunden später, rennt ein Wildschwein auf uns zu und hat dann zur Seite gesprungen.
Und hat funktioniert?
Ja, hat funktioniert. Also die sind aber an uns vorbeigerannt sowieso. Jetzt nicht so direkt
ich habe nämlich gelernt, dass die so viel Angst haben letztlich, dass die aktiv attackieren. Also das ist wirklich, das
Weglaufen lernt immer
schlecht. Generell ist Weglaufen schlecht bei Tieren.
Ja, eher laut bemerkbar machen, laut rufen und dann hauen die schon ab. Guck mal, hier hat doch auch jemand gewühlt.
Ja, deswegen.
Genau.
Das sieht doch auch so aus.
Das sieht tatsächlich auch nach Wildschwein aus.
Und dafür da ist ja auch die Hütte gut, ne, Frau Arne, wenn man irgendwie vor Wildschweinen Zuflucht sucht, hilft die Hütte auf jeden Fall.
Wenn eine gerade da ist, ja, und die Tür aufsteht.
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich selbst so eine Hütte zu bauen?
Mein Mann und ich, wie so ganz viele Berliner Familien die Idee gehabt, wir wollen jetzt was im Grün haben. Wir hatten nicht so gleich die Idee, wir wollen jetzt eine Hütte haben. Ne? Wir haben halt so geguckt, Sachen angeschaut und so. Und dann die Idee, eine Hütte zu bauen, kam erst, als wir dann tatsächlich dieses konkrete Grundstück hatten, auf dem so ein kleiner Bungalow stand.
Da ist ja schon so ein Anfang von einer Hütte. Meine Töchter zum Beispiel, die machen sowas auch wahnsinnig gern. Das ist offenbar so ein Urinstinkt einfach mit diesen Hütten?
Also diese Hütte, die wir jetzt hier gefunden haben, die finde ich wirklich ganz, ganz toll, weil da sieht man, da merkt man, was für ein Urding das ist, dieser Hüttenbau. Weil das haben wir jetzt vielleicht Kinder gebaut und instinktiv so, wie inzwischen weiß man ja, wie die ersten Hütten so vor 400.000 Jahren ausgesehen haben und etwa so. Also so ein dickerer Stamm in der Mitte, dann andere so quer dagegen gelehnt und dann so hat man halt schon so die erste Möglichkeit, sich abzugrenzen, vom Außen zumindest mal einen gewissen Schutz zu haben. Mehr war ja anfangs nicht drin und auch nicht nötig und das zeigt es eben total schön, dass die Hütte so ganz tief in uns drin steckt.
Da können wir ja jetzt auch noch mal ein Buch lesen, oder?
Ja, machen.
Vielleicht auch noch, das gehört ja interessanterweise, dieses Hüttenbauen, finde ich, ist in diesem dritten Bereich. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir so drei Bereiche in den Büchern zusammengesucht, die einmal so allgemein über den Wald reden, dann die, die übers Waldbaden gehen. Und der dritte Bereich, das sind echt so Mitmachbücher, die einen auffordern, was zu machen, eben was zu bauen oder Spuren zu suchen. Hier mein Liebstes ist mein Naturbuch, das einen eben richtig so auffordert, kann man aufschlagen und nachillustrieren oder zeichne die verschiedenen Käfer, die du findest auf dieser Seite. Also diese ganz klassischen Mitmachbücher.
Hier war auch ein Specht.
Ah ja, ein Specht.
Und ganz mein Liebstes, und das ist jetzt ein bisschen ein Konkurrenzbuch, Herr Schmid, zu Ihrem Buch,
bitte?
Nämlich dieses hier, Pilze, verrückte Fakten über Fliege, Pilze, Hefe und Co.
Ja.
Und das ist nämlich genau das, was wir am Anfang der Sendung ja auch schon mal hatten, wo es darum geht, wie erkenne ich den richtigen Pilz. Und das machen die hier für Kinder und ich finde wirklich großartig illustriert.
Oh ja.
Iris ist ja auch sehr schön, ist ja auch ein hübsches Buch, das man gerne anguckt. Ist ja auch ein bisschen ein Erwachsenenbilderbuch, ihr Buch. Und ich finde, das ist halt eben,
das ist echt eher für Kinder.
Das ist für die Kinder.
Das ist schön.
Aber da ich der totale Trottel bin, was Pilze angeht, bin ich total froh, dass es solche Bücher gibt.
Absolut.
Weil die holen mich nämlich da ab, wo ich bin.
Schön.
Bei null.
Total.
Also die Hütte ist jetzt fast fertig. Wir können jetzt da reingehen und lesen. Wir haben ja jetzt genug Tipps bekommen und natürlich wollen wir da auch unbedingt das Buch Hütten von Petra Arne lesen. Das ist bei Mattes und Salz in der Naturkundenreihe erschienen und Into the Woods von Moritz Schmid. Mhm. Wer Pilze nicht kennt, wie du, Kim, der weiß es hinterher, wie das geht. Und das Buch ist erschienen im Pressel Verlag.